Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heimtier-TV und des Heimtier-Podcasts. Hallo Gabi.
Hallo Stefan, hallo zusammen.
Ja, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Und heute haben wir auch wieder spannende Themen für euch mit dabei. Und unter anderem geht es um ein Thema, das klingt jetzt vielleicht erstmal eher entspannend als spannend, nämlich es geht um die Schlafposition des Hundes.
Ja, genau darum geht es und darum nämlich, was die verraten über den Hund, wenn er die ein oder andere Haltung eingenommen hat.
Genau, und ich habe im Heimtierjournal, als ich den Beitrag gelesen habe, auch wieder jede Menge gelernt darüber, was dann die Schlafposition aussagt, über Entspannung oder vielleicht auch Angespanntheit des Hundes oder gesundheitliche Probleme. Das hätte mir früher bei der Hundehaltung dann das ein oder andere Mal vielleicht auch schon geholfen. Dann geht's hinein in die Arbeit des VDH, des Verbandes für das Deutsche Hundewesen. Da konntest du ein Interview führen.
Genau.
Und es geht noch um ein wichtiges Thema, das natürlich eher unangenehm ist, aber wenn man einmal sich informiert, dann gibt es eben auch bestimmte Lösungen, wenn eine Katze daran leidet. Es geht um das Pica-Syndrom und Essstörungen bei Katzen.
Genau, eine ganz unterschätzte Form, denn diese Essstörung hat nichts mit normaler Futteraufnahme zu tun, sondern das sind, ja, da steigen wir einfach gleich näher drauf ein und erläutern das.
Genau, da wollen wir noch nicht so viel verraten und vorwegnehmen. Kein Spoiler-Alarm oder doch einer. Ja, wenn man jetzt auf die Schlafposition des Hundes blickt, es gibt ja unterschiedliche Positionen, wie bei Menschen auch. Die einen sind die Seitenschläfer, die anderen schlafen eher auf dem Rücken. Und bei den Hunden ist es ähnlich. Und ja, wenn man sich da ein bisschen näher mit beschäftigt, dann wird auch ziemlich schnell deutlich, da können dann eben auch mitunter psychologische, aber eben auch gesundheitliche Themen mit verknüpft sein.
Genau, absolut. Also zunächst mal muss man sagen, und das hat mich am Anfang auch gewundert, weil ich immer dachte, die Katze schläft viel länger als der Hund. Aber Hunde schlafen auch tagsüber 12 bis 18 Stunden. Sie fordern es nur nie so ein wie die Katze. Und sie sind da mehr so am Menschen orientiert. Während die Katze einfach geht, macht der Hund das eben nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass der Hund eben auch zu seinen Schlafphasen und zu seinen Ruhephasen kommt. Das mal vorweg. Aber was du sagst, es gibt tatsächlich also auch die Schlafpositionen des Hundes, sagen einiges aus über sein Verhalten und aber auch über seine Entspannung. Und da gibt es, was du schon sagst, die einen schlafen auf dem Bauch, die anderen seitlich. Und ja, grundsätzlich ist es erstmal, sagen wir mal so, sehr intuitiv. Also wie du auch, legt sich der Hund erstmal so, wie er am bequemsten liegt, hin. Und das ist jetzt erstmal vorausgesetzt, wir reden von einem gesunden Hund. Je älter der Hund natürlich wird oder mit Erkrankungen zu tun hat, kann das natürlich auch was anderes bedeuten. Dann legt er sich natürlich auch so, wie es irgendwie ihm am wenigsten schmerzt im Idealfall. Und dann gibt es natürlich diese verschiedenen Schlafpositionen. Und da gibt es eine Menge von, da war ich auch sehr erstaunt. Und zum einen gibt es beispielsweise die Position, da liegt er wie der Fuchs, ein eingerollter Fuchs. Mhm. Ja, und so ist er dann eben geschützt, eingerollt mit Bauch und Vorderbeinen und schützt dadurch natürlich seinen Bauch, seinen Hals, also all die sensiblen Bereiche wie in freier Natur quasi, um eben nicht von Feinden gleich quasi
attackiert zu werden.
Mhm. Genau. Und das ist so eine Position, die eben dann diese Sicherheitsposition quasi dahinter steht. Und ja, und dann gibt es natürlich noch eine jede Menge andere Positionen.
Ja, und natürlich ist auch immer, sind so andere Themen damit verknüpft wie Wärmeregulierung. Also gerade bei der Position, genau, da bleibt natürlich die Körperwärme dann auch auf jeden Fall vorhanden, sodass es dann vielleicht manchmal nicht nur der Sicherheitsaspekt ist, sondern gerade im Winter und angenommen der Raum, in dem der Hund sich gerade beim Besuch aufhält, ist nicht so wunderbar warm temperiert, kann das natürlich auch noch ein zusätzlicher Faktor sein. Ich erinnere mich auch immer noch an eine Schlafposition eines früheren Hundes, den wir in der Familie hatten. Der lag dann auch oft einfach auf dem Rücken und hat alle Viere von sich gestreckt. Also war dann so völlig entspannt.
Ja, genau. Das ist es tatsächlich auch. Auch das ist eine der Schlafpositionen, die bekannt ist bei Hunden. Und da kann man nur euch gratulieren, denn das heißt echt vollständiges Wohlfühlen, vollständige Entspannung und vor allen Dingen auch vollständige Vertrautheit, weil er eben auch die ganz sensiblen Bereiche offenlegt. Und also wie gesagt, da kann man nur sagen, da hat er also großes Vertrauen und große Entspannung bei euch gehabt.
Ja, also denke, er hat uns dann auch wirklich nicht als potenzielle Angreifer betrachtet und war da wirklich auch sehr entspannt. Dann kommt natürlich auch, gibt es noch diese Seitenposition, bei der der Hund dann einfach wirklich ganz, auch recht entspannt eigentlich auf der Seite liegt.
Genau, das sagt man auch so, da kann er sehr gut abschalten. Das sind eigentlich auch recht entspannte Hunde, die das tun. Und von daher, also da gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen.
Ja. Mhm. Und dann fand ich aber nochmal interessant, welchen Hinweis eigentlich eine Schlafposition auch auf gesundheitliche Probleme unter Umständen geben kann. Also das ist ja insbesondere, was auch die Lage des Kopfs betrifft. Mhm,
genau, also es gibt tatsächlich Hunde, die schlafen sehr gerne etwas erhöht, auf einem Kissen beispielsweise. Mit dem Kopf. Das kann natürlich was ganz Normales sein, einfach ein schöner Lieblingsort und ein Lieblingsplätzchen und eine Lieblingslage, die er gerne macht und die er immer schon gemacht hat. Vorsicht sollte man walten lassen, wenn der Hund es plötzlich macht und eventuell auch, da sollte man etwas aufmerksamer sein, weil dann können natürlich Erkrankungen, eventuell hat er irgendwie ein orthopädisches Problem, ein Atemproblem, also da müsste man dann genauer schauen und das Ganze beobachten, ob da irgendeine Erkrankung möglicherweise hinterstecken könnte.
Ja, also wenn ihr da auch Änderungen beobachtet, die dann plötzlich auftreten und absolut im Widerspruch zu dem stehen, wie euer Hund sich sonst verhält, dann ist es sicherlich auch ratsam, dann den Besuch zum Tierarzt anzugehen, weil der kann dann natürlich das Ganze auch nochmal aus medizinischer Sicht abklären. Und wenn alles in Ordnung ist, dann müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und ansonsten kann man natürlich auch, wenn es jetzt wirklich ein motorisches Problem sein sollte, dann kann man eben beispielsweise ja auch mit speziellen orthopädischen Betten unterstützen, genau, die es inzwischen auch sogar für Hunde gibt. Also da findet ihr eben auch, wenn ihr den Bedarf habt, im Zookauffachgeschäft eures Vertrauens natürlich auch die entsprechende Beratung und auch den Artikel. Und sollte ein ganz spezieller Artikel dann mal nicht im Sortiment vorhanden sein, dann kann der natürlich auf Wunsch auch gerne bestellt werden. Ja, also mehr zu den Schlafpositionen des Hundes, teilweise auch versehen wirklich mit sehr originellen und interessanten Überschriften, die sehr griffig sind und das auf den Punkt bringen, also bis hin zum Superman, mit dem der Hund dann verglichen wird, findet ihr im aktuellen Heimtierjournal. Und wir haben in jeder Ausgabe hier ja auch ein Interview und innerhalb der Heimtierbranche gibt es ja auch viele Verbände. Und wenn es jetzt um Zucht geht, da gibt es eben auch den Verband für das deutsche Hundewesen, den VDH. Und der hat natürlich viele unterschiedliche Themen, die sich mit Zucht und Haltung eben auch befassen. Und du konntest dazu auch ein interessantes Interview führen.
Genau, das Interview führe ich gleich auch mit Jörg Bartscherer, mit dem Geschäftsführer. Und ja, generell ist natürlich oder ist der VDH ein, unter deren Dach mehr als 180 Zucht- und Hundesportvereine sich tummeln. Mhm. Und grundsätzlich ist natürlich, versucht man oder beziehungsweise ist man bestrebt eben für eine gesunde Zucht, für gewisse Regelwerke und das alles zu sorgen. Und ja, und wie gesagt, wir lassen uns das gleich einmal auch von unserem Experten, von Jörg Bartscherer, einordnen.
Ja, und dass die Arbeit natürlich dann auch entsprechend wichtig ist, das wird schnell deutlich. Also gerade auch im Hinblick auf Qualzuchten, die ja innerhalb der letzten Jahre immer stärker auch medial zum Thema geworden sind. Dementsprechend ist die Gesundheit das wichtigste Gebot und das ist sicherlich auch ja ein Teil, mit dem der VDH oder ein Thema, mit dem der VDH sich dann verstärkt beschäftigt innerhalb der letzten Jahre. Und ja, dazu kannst du natürlich uns auch nochmal weitere Infos geben im Gespräch.
Genau, das führen wir jetzt gleich. Also es ging beispielsweise auch um den illegalen Welpenhandel, dass man so etwas reguliert und eben dann wirklich, wenn man sich einen Hund anschafft, natürlich auch immer aus einer seriösen Zucht. Aber wie gesagt, alles Weitere würde ich sagen, lassen wir uns von Jörg Bartscherer einmal einordnen.
Genau, da schauen und hören wir jetzt mal rein.
Hallo, ich grüße Sie, Jörg Bartscherer. Danke, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich sehr und dass wir einmal einen gemeinsamen Blick auf die verantwortungsvolle Hundezucht werfen und die Bedeutung des VDH. Gerne. Ja, der VDH, der vereint mehr als 180 Vereine unter seinem Dach. Bei so vielen Hunderassen, wie stellen Sie da die Qualitätsstandards sicher?
Also der VDH vereint ja nicht nur Rassehunde und Zuchtvereine, sondern wir haben auch noch zwei große Sportverbände. Der Jagdgebrauchshundverband ist unser Mitglied. Das ist natürlich eine große Spannbreite, die wir abdecken. Wir haben Rahmenregeln, die die Grundregeln festlegen, was kontrollierte Zucht nach unseren Vorstellungen betrifft. Und die Vereine haben die Aufgabe, für ihre Rassen diese Regeln dann rassespezifisch auszugestalten. Wir sagen immer, das sind so die Fachleute ihrer Rasse, die haben halt größere Erfahrung mit ihren eigenen Rassen. Das können wir natürlich nicht alles abdecken, aber wir haben verbindliche Rahmenregelungen, die für alle Vereine Gültigkeit haben.
Ja, dass hinter einer seriösen Hundezucht viel Verantwortung steckt, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Was macht denn für Sie eine seriöse und verantwortungsvolle Zucht aus?
Also für mich macht eine verantwortungsvolle Zucht aus, dass man eben ja schon bei den Zuchttieren eine verantwortungsvolle Auswahl trifft. Verhalten, Gesundheit, natürlich spielt bei Rassehundezucht auch der Phänotyp eine Rolle. Aber eben Gesundheitsfragen und Verhaltensfragen sind sehr, sehr wichtig. Und für eine verantwortungsvolle Zucht, denke ich, ist es wichtig, dass der Züchter auch die notwendige Sachkunde besitzt. Wäre für mich generell eine Forderung, dass jeder, der Hunde verpaart, Tiere züchtet, dass der eine Sachkunde nachweisen müsste. Das wäre für mich viel wichtiger als die Sachkunde beim Hundehalter. Ja, und dann glaube ich, ist auch sehr wichtig, dass so Züchter eben auch eine enge Verbindung zu den Welpeninteressenten haben, dass man nicht einfach die Hunde rausgibt, sondern dass man eben auch guckt, passt der in den Lebensplan dieser Menschen? Ein Jagdhund kann nicht in eine Familie vielleicht gehen oder ein Sporthund nicht zu einer älteren Dame, dass man eben auch verantwortungsvoll guckt, wo gebe ich meinen Hund hin? Und für eine verantwortungsvolle Zucht ist für mich auch immer wichtig, dass man, bin selbst Jurist, deshalb sage ich, dass man ein Rückkaufsrecht in den Verträgen vorsieht. Das heißt, wenn der Hund aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weiter betreut werden kann von den Abnehmern, dass man die Hunde dann auch zurücknimmt. Das sind so für mich so ein paar Kernpunkte für verantwortungsvolle Zucht. Natürlich,
ja,
dass auch die Elterntiere, dass man die sehen kann, wenn man den Hund abholt, dass man zumindest das Muttertier, den Rüden natürlich nicht. Das sind so alles so Punkte, die für mich ganz wichtig sind.
Die ja eben auch verantwortungsvolle Hundezüchter tatsächlich auch durchführen. Also das kenne ich selbst aus eigener Erfahrung von Freunden, die dann wirklich auch ihren Hund sich vorab angeschaut haben, sich die Züchter angeschaut haben, aber auch umgekehrt wurde da geguckt, wer kommt denn da und wer will den Hund haben, genau.
Das ist ja so ein Punkt auch, also den Schnellkauf gibt es eigentlich nicht bei einem seriösen Züchter.
Das ist richtig.
Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man sich kennenlernt, ob es passt, dass man sich beschnuppert, wie es so schön heißt.
Jetzt hat ja der Hund schon seit einiger Zeit die Entwicklung gemacht, ich sag jetzt mal vom Hund, der vielleicht vom Hofhund zum Familienmitglied. Also dass Hunde mittlerweile oder auch andere Vierbeiner mittlerweile wirklich zu den Familienmitgliedern im Haus gehören, ist schon länger steht schon länger im Raum. Wie sehen Sie denn diesen Wandel? Hat das Auswirkungen auf die Hundezucht?
Ja, also ich finde diesen Wandel sehr schön. Ich finde den Gedanken, dass Hunde vielleicht in einem Zwinger eingesperrt sind, außerhalb des Hauses und nur dann rausgeholt werden, wenn sie irgendwie eine Aufgabe erfüllen sollen. Das finde ich sehr schlimm. Ich finde das schön, auch Funktionshunde, sage ich mal, Gebrauchshunde, Jagdhunde, die leben in den Familien und werden dann zum Einsatz geführt. Klar, wir merken, dass der Hund für viele Menschen eben Familienmitglied ist, aber ich denke auch, so soll es ja auch sein. Ne?
Ist halt, ja, absolut.
Es ist weder ein Sportgerät noch ein Gebrauchsgerät. Das ist ein Lebewesen, der eben auch Recht hat, seine Zeit so schön wie möglich zu verbringen, auch wenn er Aufgaben hat. Und für mich persönlich ist mein Hund auch Familienmitglied. Auch, wir haben auch noch Katzen, die sind es auch. Also die gehören einfach dazu und die sind wichtig. Ne?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Da schließe ich mich auch an. Jetzt, wenn wir über Hundezucht reden, kommen wir natürlich auch irgendwie nicht drum herum, über Hunde mit extremen Zuchtmerkmalen zu sprechen. Also es gibt natürlich die klassischen kurzen Nasen oder die Hautfalten. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie steht der VDH dazu?
Also das Thema Qualzucht ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Und wir sind da, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir versuchen auch sehr viel. Wir haben Zuchtprogramme. Wir haben zum Beispiel für brachycephale Rassen vorgesehen als Zuchtzulassungskriterium den Cambridge-Test, also einen standardisierten wissenschaftlichen Test, an dem Hunde untersucht werden auf Artenproblematiken auch öfter, weil sich das ja auch weiterentwickeln kann. Wir haben auch bei anderen Rassen, ob HD, ED, haben wir Gesundheitsprogramme. Das hat dann dazu geführt, dass wir bei einigen Rassen, ich glaube, bei der französischen Bulldogger nur noch einen Marktanteil, glaube ich, von 0,8% haben. Die kommen gar nicht von uns, die Hunde, die kommen aus anderen Quellen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich finde aber auch, und das erleben wir gerade, dass das sehr ideologisch betrieben wird. Und wir erleben das durch eine völlig überzogene Ausdehnung des § 10 Tierschutzhundeverordnung, dass von einigen Menschen das sehr ideologisch angegangen wird, was, wenn man das weiterdenken würde, dazu führen könnte, dass es kontrollierte Rassehundezucht so nicht mehr geben wird in Zukunft. Und ich glaube, da muss man ja mal einen gemeinsamen, vernünftigen Weg finden. Und ich glaube, man muss auch mal wirklich überlegen beim Thema Qualzucht, wie kriege ich diese illegalen Importhunde in den Griff? Was sind die Werkzeuge, um da wirklich mal einzugreifen und zu verhindern, dass Hunde in Massen aus dem Ausland unter schlimmsten Umständen hier hingeführt werden, die dann, wir haben wieder einen Tollwutfall, ne, die dann eben auch für Menschen natürlich bei Krankheiten hinbringen.
Ja, ein wichtiger Hinweis, den Sie da ansprechen. Also da muss wirklich noch vieles passieren, um eben die Kontrollen da auch viel, viel besser gestalten zu können. Auf jeden Fall. Jetzt hat ja auch Digitalisierung und soziale Medien tun ja auch ihr Übriges, nicht immer zum Positiven. Was sehen Sie denn, welche Chancen, aber auch Risiken sehen Sie denn in dieser Verbindung mit der Hundezucht? Hat das auch im Sinne von Aufklärung für die Hundezüchter, sehen Sie da eher Chancen oder mehr Risiken oder hält sich das die Waage?
Also wir als Verband nutzen das natürlich. Wir können Datenbänke mittlerweile sehr einfach anlegen über Hunde, über die Rassen, die in unserem Verband gezüchtet werden, die Zuchtwarte, die vor Ort die Zuchtstätten kontrollieren, die die Würfe beobachten, die können das direkt in digitale Geräte eingeben. Das ist eine Vereinfachung auch für Ehrenamtliche. Wir selber nutzen die Digitalisierung auch. Wir machen große Seminare für Züchter, für Zuchtwarte. Wir erreichen viel mehr Menschen natürlich durch eine Digitalisierung. Das ist auch viel kostengünstiger und einfacher. Man kann das abends machen. Also da gibt es viele, viele sinnvolle Aspekte. Wir selbst machen Videos, wo wir eben dann auch aus dem Hundesport Sportarten erklären, wie wir eben auch mal erklären, wie nimmt man eine Zuchtstätte ab. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich finde, das ist schon eine große Bereicherung. Wir erreichen unsere Mitglieder einfach auch viel besser als früher, wo man alles auf dem Postwege gemacht hat oder in Präsenzveranstaltungen. Es wird natürlich vielleicht ein bisschen unpersönlicher manchmal, weil man sich nicht mehr so oft trifft, aber es ist für die Leute, auch wenn die berufstätig sind, das ist schon einfacher, wenn man dann mal so eine Schulung oder sowas abends einfach über den Rechner machen kann.
Ja. Wenn jetzt, was Sie gerade auch schon sagten, jetzt gibt es bestimmt viele Familien, die sich aber auch noch einen Hund wünschen, die noch gar keinen haben. Ja. Und das eine ist der Wunsch, das andere ist natürlich dann die Realität. Was würden Sie denn Menschen oder in Familien mit auf den Weg geben, die sich einen Hund anschaffen wollen, auch im Idealfall vom Züchter? Was würden Sie ihnen raten? Wie gehen die am besten vor?
Also da will ich jetzt nicht falsch verstanden werden. Man muss nicht nur vom Züchtern einen Hund holen. Man kann auch aus dem Tierheim sicherlich.
Natürlich, um Gottes Willen, natürlich.
Man soll sich dann auch an die seriösen Anbieter wenden, also an den Deutschen Tierschutzbund oder Bund gegen Missbrauch der Tiere, also wirklich zu seriösen Tierheimen gehen oder zu den seriösen Vereinen. Es gibt da auch einige, die sich da tummeln, die nicht so optimal, sage ich jetzt mal, arbeiten. Also ich glaube, wenn man sich ein Tier anschafft, ob Hund oder Katze, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man eine große Verantwortung übernimmt, dass man eben auch guckt, passt das in meinen Lebensplan? Nicht, dass ich da auch falsch verstanden werde, das ist was Wunderbares, wir lieben das, mit Tieren zu leben, aber man kann halt nicht mehr so einfach in Urlaub fahren, man muss gucken, klappt das mit der Arbeit? Und ich glaube, ein ganz großes Thema, was so ein bisschen verkannt wird, ist auch das Thema richtige Auslastung von Hunden. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Also es reicht halt nicht, wenn ich mit meinem Hund mal eben in den Garten gehe oder noch schlimmer aufs Katzenklo. Der muss beschäftigt werden, der muss schnuppern, der muss anderes erleben, der muss andere Hunde treffen. Das ist zeitaufwendig. Ich kann, wie gesagt, nicht spontan in den Urlaub fahren. Ich muss gucken, klappt es mit der Arbeit. Das muss man alles abwägen. Ich glaube, man muss sich auch darüber im Klaren sein. Die Kinder, wenn die aus dem Haus sind, die stehen ja nicht mehr zur Verfügung. Wenn ich als Eltern einen Hund habe, dann bin ich dafür verantwortlich. Da kann sich sehr viel tun, gerade in der Pubertät oder später, dann verlieren die vielleicht so ein bisschen das Interesse, also verantwortlich bleiben dann auch die Eltern. Aber wenn man das alles für sich in Kauf nimmt, ist das eine riesengroße Bereicherung und man muss es halt eben abwägen und man muss gucken, gerade bei Rassehunden, welche Rasse passt zu mir? Es gibt sicherlich Rassen, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Hütehund habe, der sehr anspruchsvoll ist, mit dem muss ich dann Sport machen. Es gibt Hunde, die sind vielleicht nicht so aufwendig, aber auch die müssen bewegt werden und beschäftigt werden.
Ja. Also Informationen vorab einholen ist einfach an der Stelle sehr, sehr wichtig.
Wichtiger Punkt ist natürlich auch, so ein Hund kann 16, 17 Jahre werden, wenn ich Glück habe. Es ist auch natürlich eine finanzielle Belastung. Gerade der alte Hund wird krank, verursacht Tierarztkosten. Wir haben davon gehört, dass die GOT, also die Tierarztgebühren in den letzten Jahren gestiegen sind. Ja. Das muss ich auch berücksichtigen. Es gibt Tierkrankenversicherung, die kann ich abschließen. Das sind natürlich auch alles Kosten, Futterkosten. Das muss ich auch alles berücksichtigen. Ne?
Richtig. Das sind halt auch, wie gesagt, die Informationen, die man alle im Vorfeld dann auch sich gut überlegen muss, bevor man dann eben einen Vierbeiner sich anschafft und ja, das neue Familienmitglied.
Aber dann ist es eine Riesenbereicherung.
Auf jeden Fall.
Wenn man einen Hund findet, der zu einem passt, und dann ist das schon was Wunderbares. Ne? Also für mich zumindest.
Das ist unbestritten, auf jeden Fall. Wenn wir einen Blick in die Zukunft richten, was glauben Sie, wie wird verantwortungsvolle Hundezucht in Deutschland in Zukunft aussehen? Und was wird auch so die Aufgaben des VDHs zukünftig sein? Wird sich das verändern?
Also man kann es offen sagen, wir haben im Moment massive Schwierigkeiten damit, dass man versucht, über Leitlinien zum Teil vollkommen überzogen uns auch anzugreifen und uns auch zum Teil in sein sehr schwieriges Licht rückt. Also ich finde das zum Teil sehr ungerecht und wir wehren uns auch dagegen und wir hoffen, dass sich das da auch einiges zum Positiven entwickeln wird in Zukunft. Ich glaube, was für mich wichtig ist in Zukunft, wäre einfach nochmal das Thema Sachkunde für Züchter. Ich fände es unheimlich wichtig, dass Hundezüchter, die so eine Aufgabe übernehmen, dass sie eben die notwendige Sachkunde haben müssen. Das finde ich viel, viel wichtiger. Ich bin kein Freund davon, dass jetzt jeder Hundehalter Sachkunde haben muss. Das finde ich, wäre ein riesen Bürokratieaufwand. Ich glaube, dass man in Zukunft dem Thema, was ich gerade gesagt habe, sinnvolle Beschäftigung mit Hunden, dass man da viel aufmerksamer mit umgehen muss, Ich erlebe das auch, dass Hunde teilweise eben nur mal in den Garten geführt werden oder dass sie auf so einer Kuhwiese dann einmal rumgeführt werden oder durch so einen kleinen Park. Ich glaube, da muss man sich auch mehr Gedanken machen, dass man diese Hunde vernünftig und sinnvoll auslastet. Die Kosten sind natürlich ein wichtiges Thema. Wir sehen das ja im Moment, dass wir uns in einer großen Wirtschaftskrise finden, dass auch die Hundehaltung teurer wird, gar nicht die Anschaffungskosten von Hunden, sondern eben auch die Rahmenbedingungen werden schwieriger. Ja. Da ist das Thema Tierkrankenversicherung vielleicht auch eine Frage der Verantwortung. Also da gibt es viele Themen, aber ich glaube auch, dass Hunde weiterhin ein sehr wichtiger Teil für Menschen sein werden, dieses Erlebnis, dieses Naturerlebnis. Und sie haben halt auch wichtige Aufgaben, ne? Ob Assistenzhunde, Polizeihunde, Zollhunde. Hunde erfüllen auch ganz wichtige gesellschaftliche Aufgaben.
Ja, das ist richtig. Das ist ein schönes abschließendes Wort, was Sie da sagen. Und ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin für Ihre Arbeit, für Ihre wichtige Arbeit auch wirklich viel Erfolg.
Gerne.
Und danke Ihnen, dass Sie uns hier zur Verfügung gestanden sind.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. Ne?
Ja, Gabi, ja. Da bist du wieder. Und jetzt haben wir jede Menge natürlich über den VDH, seine Arbeit, seine verschiedenen Aufgabenschwerpunkte erfahren. Und nähere Infos dazu werdet ihr dann eben auch natürlich finden, unter anderem im Internet. Und im Heimtierjournal haben wir dann auch immer mal wieder Hinweise dazu. Und wir haben ja auch die Rasseporträts zu unterschiedlichen Hunderassen, die wir dann auch immer mal wieder bringen. Und daran wird ja dann auch deutlich, wie unterschiedlich dann teilweise auch die Wesenszüge der jeweiligen Rasse sind. Je nachdem, für welche Hunderasse ihr euch interessiert und welches Tier ihr euch zulegen möchtet. Und da ist es natürlich auch wichtig, dann zu schauen, dass das Tier auch in die Familie hineinpasst und von seinen Wesenszügen her dann nicht vielleicht auch sogar überfordert. Aber sicherlich gut und wichtig die Hinweise, die wir da im Interview mitbekommen haben, auch rund um das Thema des illegalen Welpenhandels.
Genau. Und wenn ihr mehr über den VDH auch erfahren wollt, wie gesagt, wir haben da einen Beitrag im aktuellen Heimtierjournal. Das könnt ihr auf jeden Fall euch durchlesen. Sowohl im Internet haben wir das Heimtierjournal auf zookauf.de zum Blättern bereitstehen für euch, als natürlich auch als Printausgabe in den Zoofachmärkten.
Genau. Ja, und das nächste Thema führt uns in einen ganz anderen Bereich. Es geht um die Katze und hier eben auch eine spezielle Erkrankung, die viele mit Sicherheit gar nicht so auf dem Schirm haben. Für mich war es jetzt auch neu, das Pica-Syndrom, eine Essstörung bei Katzen. Bei dem Thema Essstörung habe ich jetzt erstmal daran gedacht, dass die Katze vielleicht irgendwie gar nicht frisst oder zu viel frisst. Aber es geht ja darum, was sie dann eben aufnimmt und das nicht aus Versehen.
Ja, genau. Also ehrlich gesagt ist es mir so wie dir gegangen, weil Katzen ja gerne mal als wählerisch und mäklich betrachtet werden. Also von daher irgendwie, sie will es halt einfach nicht essen, das Futter, was ich hier vorsetze. Aber es geht tatsächlich gar nicht um das normale Katzenfutter, was man den Tieren tagtäglich eben anbietet, sondern es geht tatsächlich eigentlich um unverdauliche Dinge wie Kabel, wie Plastik, wie ja Gummi, alles Mögliche, was man einfach eigentlich gar nicht zu sich führt, was aber die Katze nicht nur benagt oder beknabbert, sondern eben auch verschluckt.
Ja, und so im Sinne der humanistischen Halbbildung habe ich im Vorfeld mal geguckt, worauf sich die Krankheit eigentlich bezieht. Und das geht zurück auf das lateinische Wort für Elster. Und das liegt sicherlich dann auch nahe, da das Tier dann, ja, ähnlich wie das Image der diebischen Elster dann eben ist, sich eben auch irgendwelche Gegenstände schnappt, aber die dann eben auch leider noch verschluckt und das absichtlich. Und das ist ja ein Verhalten, das kann die Katze dann offenbar auch gar nicht so richtig steuern. Das ist zwanghaft.
Genau, also es ist zwanghaft. Es ist nicht ganz geklärt, was die Ursachen sind. Auch die genetischen Faktoren sind nicht so ganz klar. Aber Fakt ist, dass es bei der Siamkatze, bei der Burmakatze und der orientalischen Kurzhaar häufiger auftritt. Es tritt häufiger bei Katzen auf mit einem hohen Aktivitätslevel, die wahrscheinlich dann auch nicht ausgelastet sind. Und deswegen, da muss man, wie gesagt, als Halter wirklich genau drauf achten, denn grundsätzlich ist diese Krankheit nicht heilbar. Man kann aber einen stressarmes Umfeld den Tieren schaffen, um möglichst eben, ja, natürlich logischerweise auch die Gegenstände, die sie fressen möchte, eben erst gar nicht zu erreichen.
Genau, also sprecht in einem solchen Fall, wenn ihr ein solches Verhalten beobachtet und es jetzt eben nicht einmalig sich um ein kleines Malheur handelt, sondern eben wirklich mehrfach auftaucht und auftritt, dann kontaktiert auf jeden Fall natürlich auch euren Tierarzt, eure Tierärztin, um abklären zu lassen, ob es sich vielleicht bei diesem Verhalten um diese Erkrankung handeln könnte. könnte. Und dann kann man natürlich auch noch näher in die Ursachenforschung gehen. Du hast das Thema Stress und Auslastung angesprochen. Also schaut natürlich, dass die Umgebung dann stressarm ist, auf der anderen Seite aber auch genug Reize zur Verfügung stehen, wohl dosiert, sodass die Katze sich auch entsprechend abreagieren kann und ausgelastet ist. Und dann geht es natürlich darum, auch mal Faktoren wie möglicherweise vorliegende Nährstoffmängel oder bestimmte Grunderkrankungen abzuklären.
Genau, definitiv. Und da ist natürlich dann, wie gesagt, der Experte gefragt. Und deswegen ist der Gang zum Tierarzt da auf jeden Fall erforderlich und unverzichtbar.
Genau. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über vermutete Ursachen, weil du hast ja eben schon mal gesagt, so ganz zweifelsfrei ist es in manchen Bereichen noch nicht erforscht oder lässt sich nicht zuordnen, geht auch so ein bisschen in eine Richtung, dass manchmal vermutet wird, dass es vielleicht auch einer frühen Trennung von der Mutter und den Geschwistern dann eben in Verbindung steht. Aber wenn ihr dem auf den Grund gehen wollt, dann schaut auf jeden Fall auch ins Heimtierjournal rein. Also die Erkenntnisse, die zumindest aktuell vorliegen, die habt ihr da redaktionell eben auch zusammengestellt.
Genau, da haben wir einen Beitrag zu, den könnt ihr euch durchlesen.
Sehr gut. Ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich alles Gute und hoffen, dass eure Katze nicht davon betroffen ist. Und ansonsten empfiehlt sich natürlich immer auch die Konsultation des Tierarztes, der Tierärztin. Und darüber hinaus könnt ihr natürlich auch einfach mal mit weiteren Themen euch gerne bei uns melden, wenn ihr sagt, ich fand das jetzt gerade mal ganz interessant mit diesem Pika-Syndrom und ich fände es ganz klasse, wenn ihr nochmal einer anderen Thematik im Heimtierjournal, im Heimtier-TV, im Heimtier-Podcast nachgehen würde, dann kontaktiert uns gerne über zookauf.de und wir nehmen dann solche Themenvorschläge auch gerne mit auf und wir selbst lernen ja auch immer noch dazu.
Auf jeden Fall.
Und das sehr gerne. Und dazulernen kann man im Übrigen auch oder könnt ihr auch mit ein bisschen Glück in unserem GU-Tierratgeber, also nicht unserem, sondern dem Tierratgeber des Gräfe und Unzer Verlags zum Thema Aquarien, Spaß für Kinder. Und den gibt es bei unserem Gewinnspiel jetzt als Preis.
Genau, wir haben ein tolles Gewinnspiel. Wir haben zum einen, wie gesagt, verlosen wir drei dieser GU-Tierratgeber. Der Aquarien, Spaß für Kinder. Solltet ihr euch vielleicht für ein Aquarium entscheiden, ihr habt Kinder zu Hause, die da ähnlich Spaß dran haben, Fische zu beobachten oder auch andere Garnelen, was es alles gibt, Schnecken, dann kann man diesen Tierratgeber euch nur ans Herz legen, und denn er führt euch wirklich wunderbar ein in die Welt der Aquaristik und wie ich ein Aquarium einrichte, wie ich es pflege, welche Bewohner da hineingehören. Ja, und drei Stück von diesen GU-Tierratgebern Aquarien, Spaß für Kinder, die verlosen wir, und dafür brauchen wir einfach nur euer Lösungswort, was ihr uns einschickt, und dann haben drei von euch das Glück, diesen Ratgeber zu bekommen.
Also auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel. Und ihr findet viele Infos und Aktionen im Heimtierjournal. Aber zusätzlich möchte ich noch hinweisen auf Zookauf Kids, unser Magazin speziell für Kinder. Das passt in dem Kontext des Ratgebers und des Gewinnspiels auch sehr gut. Und da gibt es immer jede Menge Mitmachaktionen und auch Gewinnspiele, spannende Fakten, tierische Fakten, die uns dann immer mal wieder zum Schmunzeln bringen oder die uns dann auch mal wieder neue Dinge vermitteln. Also schaut da gerne mal rein, und auch das gibt es in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften.
Genauso ist es, Stefan.
Sehr gut, dann ja, sind wir für heute schon durch. Wir melden uns demnächst wieder mit spannenden Themen aus der Welt des Tierreichs. Und bis dahin wünschen wir euch und euren tierischen Lieblingen natürlich alles Gute. Macht's gut, bis dahin.
Ja, macht's gut, alles Liebe. Tschüss.
Tschüss.